Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute wieder als Breitband im Quadrat, das heißt eine Stunde, ein Thema. Am Mikrofon ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Das neue iPhone sorgt wieder mal für Aufsehen, nicht zuletzt durch einen Fingerabdruckscanner, mit dem sich das Telefon entsperren lässt und mit dem Nutzer auch bei Apple einkaufen kann. Und dann war dieser Sensor geknackt, die Sperre war überwunden und das ist Anlass für uns, einmal das Thema Biometrie hier eine Stunde lang genau zu betrachten. Wo geben wir bereits unsere Fingerabdrücke ab? Wo Stimme, Iris, Handfläche, Gehrhythmus? Wo geben wir uns so zu erkennen? Was ist Biometrie überhaupt? Wo gibt es sie überall? All das ein paar Fragen, die wir in der nächsten Stunde beantworten wollen. Das mache ich wie immer nicht alleine. Hier bei mir im Studio sitzt Stefan Ulrich. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin Informatik in Bildung und Gesellschaft und beschäftigt sich intensiv mit der Ethik in der Informatik und der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Aus Norwegen, dem Land der Besserverdiener, zugeschaltet ist Ben Schwan, Technikjournalist, Kollege. Auch dir ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Fangen wir doch mal an. Wo in eurem Leben, in Ihrem Leben ist denn Biometrie vertreten, Stefan Ulrich? Wo ist das überall schon präsent?
Na, ich denke, was allen bekannt sein wird, ist die Biometrie in den Reisepässen, in den neuen, im aktuellen Reisepass, im sogenannten E-Pass. Also die, die noch nicht das Glück haben, noch den alten zu besitzen, der noch ein bisschen gültig ist, bekommen einen neuen Pass ausgestellt, müssen ihre Fingerabdrücke abgeben, die dann auf einem RFID-Chip gespeichert werden. Aber mich im Alltag erreicht es eher anders. Ich bin ja auch Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik und wir überlegen uns Fallbeispiele, wie können wir das technische Handeln irgendwie besser reflektieren und Biometrie kommt dabei immer wieder auf, weil das natürlich eben genau im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, wir geben eben nicht freiwillig preis, sondern andere können unsere biometrischen Daten ablesen. Also Sie haben den Gehrhythmus angesprochen. Das kann ich ja nicht bestimmen, wann und wie ich gehe. Das wird ja ohne mein Wissen abgelesen.
Und wo wird das abgelesen? Gibt es da schon Beispiele?
Es gibt ein Forschungsprojekt, das nennt sich INDEC, das ist von der EU gefördert, die Überwachungskameraaufnahmen zusammenführen wollen, um genau verdächtiges Verhalten festzustellen. Also da geht es erstmal nicht um die Identifizierung einer einzelnen Person, sondern zunächst nur um, der nähert sich auf dem und dem Weg einem Auto, wird er es eher aufschließen oder aufknacken. Aber der nächste Schritt ist natürlich zur individuellen Erkennung eines einzelnen Menschen.
Ben Schwan, wo spielt Biometrie bei Ihnen im Leben eine Rolle?
Also bei mir ist es so ein bisschen gefühlsmäßig so, dass es so schleichend irgendwie kommt. Also es sieht ja so aus, dass bestimmte Internetdienste und auch Hardwareanbieter halt langsam anfangen, biometrische Verfahren dann auch einzuführen. Und Beispiel ist zum etwa Apple mit iPhoto, der Fotosoftware. Da wird dann beispielsweise eine Gesichtserkennung angeboten, um dann zu sortieren, auf dem Bild ist der, auf dem Bild ist jemand anderes. Facebook macht ähnliche Sachen. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, als ich meinen letzten Personalausweis abgeholt habe, mache ich das da mit dem Fingerabdruck oder nicht? Damals konnte es man noch entscheiden. Bei dem richtigen Pass ist es, glaube ich, inzwischen Pflicht, nicht?
Genau, ich glaube, beim Pass ist es Pflicht, beim Personalausweis ja. Ist es optional. Wo denn noch? Also das ist ja immer so die These, dass das so schon allgegenwärtig sei und gut vom Reisepass, da hat man das vielleicht gehört, da kriegt man das ja auch selber mit, weil man eben den Fingerabdruck tatsächlich dann auch willentlich oder zumindest wissentlich ja. Abgibt. Wo versteckt sich noch so Biometrie in unserem Alltag, wo das uns vielleicht gar nicht so bewusst ist?
Also ein anderes großes Beispiel sind Spracherkennungsverfahren. Ne? Wir haben beispielsweise auf dem iPhone, ich weiß nicht, wir hacken so ein bisschen heute stark auf Apple rum, aber irgendwie sind die da sehr führend gerade, haben wir ja die Sprachassistentin Siri und die benötigt natürlich, um Leute zu hören und um zu interpretieren, was sie sagen, Sprachmuster. Das heißt, wenn ich Siri was frage, landet das erstmal auf dem Apple-Rechner oder auf deren Servern und dann machen die daraus ein Profil. Allerdings wird immer dann betont, dass man das nicht zurückverfolgen kann zum einzelnen Nutzer. Aber mein Gefühl ist einfach, dass von vielen, vielen unterschiedlichen Seiten einfach Daten über uns gesammelt werden, die über das hinausgehen, was früher einfach nur textlich war. Das heißt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Informationen einfach zu sammeln, die unser Körper quasi dann generiert. Eine andere Sache sind diese Fitnesssensoren, die gerade sehr stark im Kommen sind. Also Fitbit hat da zum Beispiel einen, die Firma Withings. Da wird dann jeden Tag halt geprobt, gemappt, wie viel und geguckt, wie viele Schritte man zurückgelegt hat, und das landet dann im Internetportal. Andere Sache ist jetzt nicht unbedingt total biometrisch, aber beispielsweise gibt es inzwischen Wagen mit WLAN. Das heißt, meine Waage weiß zum Beispiel, wenn ich drauf stehe und meine Frau drauf steht, dass ich das bin und nicht meine Frau, weil wir einen großen Gewichtsunterschied haben. Also überall werden quasi immer Daten auch mittlerweile erfasst, die nicht nur was mit textlichen Informationen zu tun haben.
Genau, und aus diesen Daten werden eben Muster auch errechnet. Also wenn der Puls gemessen wird oder man sich ständig wiegt, dann kann man aus der Art, wie man sich wiegt, wie oft man sich wiegt, können ja auch die Geräte schon errechnen, beispielsweise beim Fitbit. Laufe ich jetzt momentan oder gehe ich oder bin ich aufgeregt oder nicht aufgeregt? Also da lassen sich ja durchaus Muster auch errechnen. Je mehr man sammelt, desto besser, die auf einzelne Personen eben genau zurückzuführen sind. Stefan Ulrich, aber bevor wir, es sind ja sehr viele Begriffe hier auch gefallen, ne? Also Fingerabdruck und die Iris und die Stimme. Vielleicht müssen wir mal klarstellen, was versteht man eigentlich genau unter Biometrie, unter biometrischen Merkmalen?
Das kommt auch immer darauf an, wen Sie fragen. Unter Biometrie verstehe ich als Informatiker die automatische Erfassung von biologischen Charakteristika. Also es ist ein biometrisches System, das eben so etwas wie den Fingerabdruck oder den Augenabstand oder das Gewicht oder wie auch immer feststellen kann. Wenn Sie mit anderen Wissenschaftlern sprechen, dann ist Biometrie einfach nur die Vermessung von Lebensdaten. Also so im ursprünglichen Sinne BIOS, das Leben, also wie lange lebt ein Mensch? Also einfach nur Statistik. Also besonders in der Medizin gilt Biometrie als Synonym für Statistik. Zumindest für die Studenten. Oh Gott, ich habe wieder Biometrie, heißt, ich habe wieder Statistik. Und es hängt ja auch eng zusammen geschichtlich. Insofern, ja, auch die Waage ist Biometrie und auch das ist ein biometrisches Charakteristikum. Aber eines, ja, vielleicht sollte man das hinzufügen, wenn man in der Informatik von biometrischen Systemen spricht, dann hat man auch meistens einen Einsatzzweck. Und der Zweck ist in dem Fall die Authentifizierung. Also man möchte einfach irgendwie Zugang zu etwas erlangen oder man hat ein Anrecht auf ein bestimmtes Wissen. Und dafür muss man natürlich zusehen, dass das biologische Charakteristikum einmalig ist, also über die Individuen verteilt, dass man eben ein Individuum identifizieren kann. Es muss messbar sein, also wir brauchen geeignete Messinstrumente. Es muss universell sein, also alle Menschen sollten dieses Charakteristikum haben oder möglichst viele, und dann sollte es natürlich auch konstant über die Zeit hinweg sein und nicht abhängig sein von eben Alter oder Gewichtszustand, ob man gerade in einer Karwoche sich befindet.
Also der Unterschied zwischen universell und individuell muss man nochmal genau klarstellen. Also beispielsweise Fingerabdruck hat jeder, aber jeder hat einen, so wird es zumindest behauptet, individuellen Fingerabdruck.
Korrekt.
Also dieses Merkmal muss jeder haben, aber das Merkmal muss bei jedem irgendwie anders sein.
Korrekt. Das ist die Grundannahme oder die Grundanforderung an ein biometrisches System, wenn man das auch zur Identifizierung einsetzen möchte.
Ist das denn der Fall? Also ich erinnere mich, auf PBS mal so eine Dokumentation gesehen zu haben, wo es genau um diese Fingerabdrücke ging, wo immer davon ausgegangen wird, ja, das ist ein einmaliges Merkmal. Aber irgendwie stellte sich raus, dass niemand das je wirklich bewiesen hat, dass es den Fingerabdruck nicht zweimal gibt.
Vielleicht ist das ein ganz guter Einstiegspunkt, um generell auf etwas hinzuweisen, was bei allen biometrischen Systemen der Fall ist. Wir reden hier immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Wir haben keine Sicherheiten. Jemand ist der und der, sondern wir sagen, er ist zu 80%iger Wahrscheinlichkeit Stefan Ulrich. Das ist aber genau die Frage. Also wer setzt diese Grenze ab?
Machen wir das mal an einem Beispiel. Also Sie haben gesagt, Zugangskontrollen. Ne? Also es gibt die Verifikation. Ich möchte in den Raum betreten oder ich möchte Zugang zu einem Computersystem haben. Also lasse ich mir den Fingerabdruck nehmen oder halte meine Handfläche davor und die Venenstruktur wird mit Infrarot gemessen oder ich spreche rein und meine Sprache wird analysiert und dann wird geguckt, okay, da gibt es ein Muster von diesem Mann, Philipp Banse, passt das, was da reinkommt, zu dem Muster, was wir vorliegen haben, sprich kommt das, was reinkommt, von Philipp Banse. So, jetzt sagen Sie, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern es gibt nur wahrscheinlich ist das Philipp Banse mit 70, 80, 90, 95%. Was bedeutet das für den Alltag, für den Einsatz von biometrischen Systemen im Alltag, diese Unschärfe, diese systembedingte Ungenauigkeit?
Konsequenterweise würde das bedeuten, dass biometrische Systeme gar nicht mehr zur Zugangskontrolle verwendet werden dürften. Das ist natürlich völlig unrealistisch, weil da eine sehr große Industrie dahinter steht. Also es ist ein offenes Geheimnis. Bei der Einführung des E-Passes war das Sicherheitsargument Fälschungssicherheit und oder es wird einfacher, war ein vorgeschobenes. Es war eine Wirtschaftsförderung, natürlich. Also die Geräte müssen ja zertifiziert werden, hergestellt werden. Es war dann noch deutsche Arbeit. Also es war einfach eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Aber konsequenterweise Normalerweise müsste man sagen, zur Zugangskontrolle ist Biometrie gänzlich ungeeignet.
Aber Ben Schwan, nehmen wir doch mal das iPhone. Das ist jetzt mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Das soll, sagt Apple, es ermöglichen für Leute, die bisher den Zugang zu ihrem Telefon überhaupt nicht mit einer Zugangssperre versehen haben, was angeblich so ungefähr die Hälfte der Leute nicht gemacht hat, sprich, wer das iPhone findet, kann es benutzen. Für diese Leute soll es jetzt die Möglichkeit geben, hey, macht es doch einmal mit eurem Finger, dann müsst ihr euch nicht keinen Code merken, ihr müsst einfach nur euren Finger draufhalten. Das ist jetzt zwar geknackt, da sprechen wir auch gleich noch drüber, aber ist das nicht trotzdem besser als nichts?
Ja, also das ist so ein bisschen auch das, was rüberkam in der Debatte, nachdem bekannt wurde, dass es eben knackbar ist. Ja? Also viele Leute haben dann gesagt, gerade auch aus IT-Sicherheitskreisen, das ist trotzdem besser als nichts. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist die weiteren Konsequenzen, die halt diese biometrische Erfassung hat. Aber da werden wir später wahrscheinlich auch sicher noch drüber reden. Aber grundsätzlich ist es in der Tat so, ein Fingerabdruck als Sicherungsmaßnahme ist besser als keine Sicherung. Zumal ja eben beispielsweise auf einem iPhone unendlich viele wichtige Daten inzwischen gespeichert sind. E-Mails, viele Apps, interessanterweise eben auch biometrische Inhalte, wenn ich beispielsweise so eine Fitbit-Anwendung auf dem Gerät habe. Das heißt, grundsätzlich ist es definitiv so. Und Apple hat eigentlich auch genau so argumentiert und gesagt, ja, wir machen das, damit Leute eben ihr System besser sichern und das sollte möglichst bequem funktionieren. Und es ist auch tatsächlich so, also es ist wirklich, man merkt es auf Dauer gar nicht mehr. Das heißt, man legt einfach wirklich nur seinen Finger auf den Home-Button, den würde man sowieso irgendwie drücken, normalerweise im normalen Vorgehen, und dann ist man drin. Und das geht sehr zuverlässig, wenn man das vorher ein bisschen geübt hat, dauert ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute und dann funktioniert das. Und es ist einfach eine bequeme Sache und man muss sich eben den PIN-Code nicht merken, der übrigens ja auch nicht besonders sicher ist, der ist meistens nur vierstellig. Und entsprechend ist das argumentativ gar nicht so schlecht.
Stefan Ulrich, das führt ja zu dieser Frage, wie Sie haben gesagt, biometrische Verfahren werden häufig zur Zugangskontrolle eingesetzt, also zur Authentifizierung, ist der Nutzer X wirklich hier erlaubt auf diesem System, in diesem Raum, auf diesem Gelände. Das hat man ja lange und macht man zum Teil auch noch mit anderen Methoden, also die auf Wissen und Besitz basieren. Also beispielsweise EC-Karte, ich muss die EC-Karte besitzen und ich muss den PIN-Code wissen. Dann kann ich mich authentifizieren und bekomme das Geld. Was ist das Problem mit diesen herkömmlichen Authentifizierungsmethoden? Warum braucht man da biometrische? Warum funktionieren die nicht mehr angeblich?
Naja, bei dem Possessiven, wie zum Beispiel einem Schlüssel, ist es natürlich so, einen Schlüssel kann man verlieren. Das ist ja immer dieses Argument. Bei einem Passwort ist in einem Fall, man kann es vergessen oder wie auch immer oder sich das nicht merken. Und das ist so einfach, dass es einfach geknackt werden kann. Und die Argumentation ist, Biometrie ist eine existenzielle Authentifizierung. Also wir tragen es ständig mit uns rum, wir müssen es uns nicht merken, wir legen einfach den Fingerabdruck drauf. Eben, es ist sehr einfach. Aber, und das ist jetzt die Kehrseite, Biometrie beinhaltet immer auch eine Identifikation. Wenn ich einen Schlüssel besitze, ist der Schlüssel sozusagen die Berechtigung, dass ich rein kann. Nicht ich als Person, Stefan Ulrich, ich habe einen Schlüssel. Natürlich steht irgendwo wahrscheinlich in einer Registrierung, dass mit der und der ID-Nummer dieser Schlüssel von mir ausgeliehen worden ist. Aber nichtsdestotrotz, die Verbindung ist nicht automatisch gegeben, bei der Biometrie natürlich schon.
Sie können mir den Schlüssel geben, ich komme rein, der gehört zwar Stefan Ulrich, aber in dem Fall ist es nicht Stefan Ulrich, sondern Philipp Banse, der den Raum betritt.
Korrekt, korrekt.
Und und bei der Biometrie ist die Bindung, nicht zu trennen.
Ist die Bindung nicht zu trennen, aber...
Es ist nie anonym. Ne?
Es ist nie anonym, genau. Vielleicht sollte man es so ausdrücken. Es ist nie anonym, also es ist immer an die Person gebunden und es ist mitnichten so, dass man auch allein darüber Hoheit hat. Ich meine, der Chaos Computer Club hat das ja ganz eindrucksvoll gezeigt mit dem Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble, den er hinterlassen hat auf einem Glas. Und Sie werden wahrscheinlich später noch, wenn es über die Überwindung von solchen Systemen geht, auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber das ist ja auch noch mit so einem Punkt. Dieses Existenzielle hat natürlich eine Possession Komponente, nämlich wer besitzt ein Bild von diesem Fingerabdruck.
Genau, das ist ganz wichtig. Also so schwer zu trennen ist es dann offensichtlich doch nicht, wenn man eben, und da kommen wir jetzt auch mal dazu, den Fingerabdruck einfach nehmen kann, einsammeln kann und sich für eine fremde Person ausgeben kann. Fingerabdrücke sind sicherlich momentan so das, korrigieren Sie mich, aber am weitesten verbreitetste biometrische Merkmal. Und da können wir auch mal zu dem iPhone zu sprechen kommen, Ben Schwan. Was genau hat der Starbuck, der Mensch vom Chaos Computer Club, denn gemacht, um den Zugang zum iPhone zu gelangen, ohne seinen eigenen Finger draufzulegen?
Also was gemacht wurde, und das finde ich halt eigentlich wirklich sehr interessant und lustig auch ein bisschen, es wurde ein Fingerabdruck genommen, der auf dem iPhone selbst entstand. Ich meine, es ist so ein bisschen absurd, ne? Wir haben eben ein Touchscreen-Gerät, das wir dauernd anfassen, eben mit unseren Fingern. Ja? Wenn ich da jetzt beispielsweise dann gleich irgendwie den Daumen benutze, gut, den benutzt man auch auf dem Touchscreen. Vielleicht sollte man dann irgendwie eher den kleinen Finger benutzen, der auf dem Touchscreen dann nicht so landet. Jedenfalls wurde ein Fingerabdruck einfach von dem iPhone genommen, indem dann einfach das iPhone auf einen Scanner gelegt wurde. Dann wurde der Fingerabdruck gescannt. Dieser wurde dann anschließend nachbearbeitet. Wichtig zu wissen ist, der Scanner hat irgendwie mit 2400 dpi, also in relativ hohen Auflösungen dann gearbeitet. Das geht dann vielleicht mit einem Foto nur dann, wenn man wirklich ein gutes Foto macht. Dann wurde nachbearbeitet mit einer Fotobearbeitung, um den Fingerabdruck ein bisschen zu verbessern. Anschließend kam ein etwas komplexeres Verfahren. Es wurde also erstmal per Laserdrucker auf so einer Folie ausgedruckt. Dann gibt es so ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht in der Breite ausführen will. Also es hat insgesamt 30 Stunden gedauert. Jedenfalls wurde dann eine Vorlage erstellt mit Hilfe von so einer Ätztechnik. Und das Ganze dann letztlich aufgebracht auf eine Folie, auf eine Vorlage, die man dann auf seinen Finger dann aufziehen konnte. Dann wurde eben die dann aufgelegt auf das Gerät und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Also interessant an der Geschichte ist vor allem das. Apple hatte gesagt, man benutzt eine Technik, die weit über das hinausgeht, was bisher gemacht wird, nämlich schlicht einfach zu vergleichen, das ist der Fingerabdruck und dann über einen Sensor zu gucken, wie sieht der aus, ist der okay, sondern man hat gesagt, da wird irgendwie in tieferen Schichten in der Epidermis irgendwie geguckt, ob da Strom fließt, sowas in der Art. Also es wurde relativ nebulös umschrieben, aber man hat eben gesagt, es ist nicht einfach nur so eine Art Fotovergleich, Fingerabdruck und Sensor, sondern eben mehr. Deswegen war Starbuck auch relativ erschüttert bzw. überrascht, dass es so einfach war. Also die neue Methode war quasi einfach nur mit einer höheren Auflösung vorzugehen, den Fingerabdruck abzunehmen und dann eben mit einer genaueren Technik einfach den nachzustellen. Aber es wurde beispielsweise nicht geprüft, ob die Person tatsächlich lebt. Da hat man auch gedacht, Apple macht das irgendwie, prüft danach, lebt die Person. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht dieses Ding irgendwie über den Finger, der in der Vorlage dann steckte, vielleicht gemessen wurde, keine Ahnung. Aber letztlich ist dieser Fingerabdruckscanner nur ein bisschen genauer als das, was man bisher kannte. Und das hat viele Beobachter auch erstaunt.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur, die Sendung Breitband, am Mikrofon Philipp Banse. Wir sprechen über Biometrie, biometrische Daten und Datenerfassungssysteme. Im Studio sind Stefan Ulrich, Informatiker von der Humboldt-Universität Berlin und der Technikjournalist Ben Schwan, zugeschaltet aus Norwegen. Wir sprechen gerade über Fingerabdrücke als biometrisches Merkmal und den Hack des iPhones bzw. des Fingerabdrucksensors des neuen iPhones 5S. Stefan Ulrich, was bedeutet das denn? Was sagt uns das jetzt, diese Überwindung des iPhone-Fingerabdrucksensors über den Fingerabdruck als biometrisches Merkmal für Zugangs- und Identifikationssysteme?
Ich denke, es hat eindrucksvoll gezeigt, dass dieses biometrische Merkmal nicht geeignet ist, um den Zugang in irgendeiner Form zu schützen. Aber ich denke, es zeigt noch andere Sachen, die nicht minder bedenklich sind. Wir hatten es eingangs auch schon besprochen. Es ist eine Art Gewohnheitseffekt, der Eintritt, dass immer mehr Geräte zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor haben. Es gibt an einigen Universitäten schon die Möglichkeit, in der Mensa per Fingerabdruck zu bezahlen. Also dass das sozusagen auch kulturell verankert wird. Ja, wenn ich irgendwas machen will, dann lege ich halt meinen Finger auf. Das heißt, es ist diese schleichende Eingewöhnung, dass es gar nicht mehr die eigenen Daten sind oder dass man sich dem auch verweigern kann, sondern dass das absolut gang und gäbe ist.
Aber was ist das Problem daran?
Wenn ich es an so vielen Stellen hinterlasse, also gerade dann, wenn wir zum Beispiel sagen, wir können unser iPhone entsperren, was im Übrigen ein furchtbar schlechtes Beispiel ist, weil man geht ja davon aus, dass die Daten, die auf dem iPhone sind, einem selber gehören und genau das ist ja auch nicht der Fall. Also ich meine, die Daten sind ja schon längst nicht mehr auf dem Gerät gespeichert und wenn man keinen technischen Sachverstand hat, kann man auch an die Daten ohne Apples Hilfe gar nicht ran an dem Gerät. Das Gerät ist so verklebt und verschweißt, dass man ja nicht mal den Akku rausnehmen kann oder wechseln kann. Insofern, aber gesetzt den Fall, wir hätten Systeme, auf denen Daten von einem selber liegen, auf die man Zugriff haben möchte. Und wir können die entsperren mit einem Fingerabdruck, den wir überall hinterlassen, sehe ich die Sicherheit an unterster Stelle.
Aber ist es nicht für bestimmte Systeme trotzdem okay? Also vielleicht für Systeme zum Zugang von irgendwelchen Atomkraftwerken mag es vielleicht ausfallen, aber um Menschen dazu zu bewegen, überhaupt irgendwie eine Zugangssperre einzubauen, taugt es doch vielleicht dann schon.
Na, das ist die Frage, ob wir eine Sicherheitsillusion besser finden als keine Sicherheit. Und natürlich könnte man sagen, dass jemand, der sich davon abschrecken lässt, von der Propaganda sagt, oh Gott, dieses Telefon klaue ich nicht, das hat einen Fingerabdrucksensor. Ja, bitte, wenn es diese Leute gibt, dann hat diese Illusion auch ihren Zweck. Aber wie jede Illusion ist, kann sie ganz einfach überführt werden.
Das erinnert ein bisschen an die Videokameras, ne? Dass man überall Videokameras aufbaut und meint, es wäre dann irgendwie sicherer, aber es passiert dann trotzdem alles Mögliche, weil die Leute dann irgendwie sich einfach eine Kapuze übers Gesicht ziehen. Ne?
Bei der Biometrie ist die Änderung übrigens, es ist die Analogie sehr ähnlich, weil biometrische Systeme werden ja immer so verkauft, als wir messen den Augenabstand und wir haben ganz genau mathematische Modelle, Mustererkennungsmodelle, die sicherstellen, dass es die Person ist. Und plötzlich klebt man sich einen falschen Bart an oder setzt eine Brille auf. Also etwas, was so offensichtlich eine Täuschungsabsicht zeigt und das System wird überlistet. Also das ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Das wird ja so verkauft, als es ersetzt den beispielsweise den Grenzbeamten. Aber jeder Beamte sieht, ob man eine Perücke auf hat und oder einen falschen Bart angeklebt hat und sagt, zeigen Sie mal, wie Sie wirklich aussehen. Oder er kennt sogar die Person. Das System tut es nicht.
Das bringt uns zu dem zweiten großen Feld der biometrischen Erfassung, nämlich, sagen wir mal, Bilderkennung im weitesten Sinne. Also wo biometrische Merkmale wie Gesicht vor allen Dingen, aber auch Bewegung erfasst werden. Ben Schwan, wie ist denn da Stand der Dinge? Wo findet das in der Praxis schon statt? Also ich denke beispielsweise, also bekannte Bilderkennung sind sicherlich so Kfz-Autokennzeichenerkennung, ja, die automatisch gefilmt im Bild erkannt und ausgewertet werden. Wo gibt es das noch so in der Realität jetzt mit Menschen, mit biometrischen Merkmalen?
Es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Ich wollte noch eine Sache anmerken bezüglich der Erkennungsgenauigkeit. Man darf nicht vergessen, dass die Technik immer besser wird. Das heißt, dieser falsche Bart oder irgendwie die Brille ist, wenn der Datenbestand groß genug ist, inzwischen nicht mehr so das wirkliche Problem. Das heißt, durch maschinelles Lernen ist es dann auch so, dass die Datenbestände immer größer werden und die Möglichkeit, Leute rauszufiltern, trotz solcher Möglichkeiten, sich ein bisschen zu verstecken, werden halt immer weniger. Trotzdem ändert das nichts an der grundsätzlichen Problematik, dass eben die Zuverlässigkeit nicht unbedingt gegeben ist. Aber bezüglich der Bilderkennung, wie gesagt, das Beispiel mit der Kennzeichenerkennung ist sehr, sehr gut. Das wird in der Praxis wirklich inzwischen auch fast weltweit angewendet. Da ich ja hier gerade in Norwegen bin, haben wir hier so ein Verfahren, wenn man jetzt ohne registriert zu sein irgendwie über die Autobahn fährt und das ist eine Mautstraße, kriegt man dann zuverlässig einen Monat später dann an die deutsche Adresse dann wirklich seine Rechnung. Ne? In Deutschland gibt es die Lkw-Maut, da läuft das genauso. Ich habe vorhin schon gesagt, andere Bilderkennungsverfahren, so, die dann wirklich ganz schnieke und ganz hübsch daherkommen, gibt es beispielsweise mit Facebook oder eben auch iPhoto und diversen anderen Programmen, die dann halt Bilderkennung betreiben, um dann Leute zu unterscheiden. Was eben auch ganz gerne gemacht wird, sind Marketinggeschichten. Das heißt, dass Leute Kameras aufbauen in Läden, um dann zu sehen, wie viele Personen betreten den Laden. Also wir haben inzwischen eine Form erreicht, die so ein bisschen in Richtung Science Fiction geht. Das heißt, Rechner sind inzwischen dazu fähig und Softwaresysteme, Leute relativ gut zu erkennen. Natürlich haben wir immer noch das Problem mit der Wahrscheinlichkeit, aber es wird eben immer besser. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass wenn man halt ein Kamerasystem hat, das beispielsweise einen Bahnhof oder so überwacht, ab einer gewissen Stelle es so sein wird, dass wenn irgendwas Komisches erkannt wird, dann einfach jemand alarmiert wird. Das ist natürlich für die Sicherheitsbeamten eine tolle Sache. Die müssen dann nicht die ganze Zeit auf den Monitor gucken. Der Computer macht das, aber natürlich sind solche Systeme anfällig. Aber es ist eine Sache, die scheint mir nicht mehr zu vermeiden, weil sie einfach sich durchsetzt und eben auch die entsprechenden Erkennungsalgorithmen wirklich immer, immer besser werden.
Heise.de berichtet, dass das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei an Forschungsprojekten beteiligt sind, die daran arbeiten, Personen aus Foto- und Videodaten mithilfe von multimodalen biometrischen Gesichtserkennungssystemen auf Basis von 3D-Bildern zu identifizieren. Und natürlich forschen auch die Amerikaner an solchen Sachen, die angeblich Menschen aus 100 Meter Entfernung eben per Gesicht erkennen können und Fotofahndung darüber erlauben. Da kommt so in meinen Augen noch so ein zweiter Aspekt rein. Wir haben bisher gesprochen über Verifikation. Also es gibt ein System, was dem Nutzer Philipp Banse erlaubt, Zugang zu gewähren und es liegt der Fingerabdruck meinetwegen vor von Philipp Banse und dann wird geguckt, was da reinkommt, passt das zu dem. Wenn man jetzt Menschen sucht, sagen wir mal, per Identifikation, also einen Bahnhof filmt und Alarm geschlagen haben will, wenn sich ein Gesuchter dort in dem Video auftaucht, dann bedeutet das doch, dass man Datenbanken haben muss, gegen die man alle möglichen Bilder abgleicht. Inwiefern ist das ein qualitativer Unterschied, Stefan Ulrich?
Na, nicht nur, dass man eine riesige Datenbank haben muss, sondern auch, man muss selbstverständlich alle erfassen. Also bei einem Zugangssystem, bei dem ich Einlass ersuche, stehe ich ja an der Tür. Und jemand, der hinter mir steht, wird ja nicht erfasst, weil der will ja nicht rein. In der Situation am Bahnhof müssen alle erfasst werden, auch natürlich unbescholtene Bürger. Das ist zum Beispiel der qualitative Unterschied. Also nicht nur das rein, das in den Daten dann gespeichert wird und was damit geschieht, schlimm genug, sondern dass eben alle erfasst werden müssen. Und vielleicht ist das ein guter Anlass, das auch mal wieder auf die ethisch-moralische Zulässigkeit zu lenken von Biometrie. Also die Frage, warum macht man das? Also warum erfasst man den Menschen so? Und wenn man das historisch aufzieht und sieht, dass man, also die Zugangskontrolle war ja eher so, ich möchte etwas, also ich habe ein Privileg und ich muss mich irgendwie ausweisen. Und dann kam man schon ziemlich schnell, schon eigentlich seit dem Mittelalter drauf, man hat besondere Kennzeichen am Körper. Narben war ein ganz berühmtes Beispiel. Oder um ein bisschen populärer zu gehen, der Mann mit dem goldenen Colt bei James Bond hat eine dritte Papille, also eine dritte Brustwarze, und hat daran konnte man ihn erkennen. Also war schon immer so, ja, die Narbe an der Ferse von Odysseus. Also man kann weitergehen. Also das war eigentlich das Wahrzeichen. Das waren die Insignien, wenn man so will, die das gezeigt haben. Und was ist jetzt praktisch der Unterschied ist, man unterteilt die Menschen, also man kann ja nicht trennen in der Biometrie zwischen, das ist jetzt ein Merkmal, das brauche ich für die Verarbeitung, oder das könnte ich auch für eine ganz andere Verwendung nehmen. Beispiel, der Gesundheitszustand eines Menschen kann in biometrischen Systemen erfasst werden.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn jemand Leberprobleme hat und die Gesichtsfarbe zum Beispiel, wenn die mit überliefert wird. Oder ob er beim Gang, ob er eine künstliche Hüfte hat oder so etwas. Das sind ja alles Dinge, die werden ja mit erfasst, ob man will oder nicht.
Das sind sozusagen so biometrische Abfalldaten. Also ich scanne die Hand, um zu gucken, ist das Venenmuster, was ich hier in meinem Rechner habe. Aber dabei sehe ich vielleicht auch Blutdruck, irgendwelche Blutwerte, so, die mit erfasst werden, nicht unbedingt müssen, aber können. Oder
zwangsläufig mit erfasst werden. Und wenn Sie Abfallprodukte sagen, dann heißt das, wir verwenden sie jetzt nicht, weil wir sie jetzt nicht brauchen. Aber sie sind selbstverständlich im System. Und das ist ja mit ein Problem. Das Wort der Unterscheidung ist ja Diskrimination. Und biometrische Systeme müssen diskriminieren. So funktionieren die. Das ist ganz wertfrei. Sie diskriminieren. Und genau die Diskriminierung ist ja gesetzlich und moralisch untersagt. Wir sollen ja eben Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, aber ihre Rasse, ihres Gesundheitszustandes, ethnische Herkunft, wollte ich sagen, diskriminieren. Und genau das passiert aber damit. Und wenn man sich dann eben auf diesem großen Bogen mal anschaut
ganz kurz mal da einhaken. Beschreiben Sie das mal in einem Beispiel. Also wo wird diskriminiert und warum ist das ein Problem?
Ganz praktisch. In der BioP2-Studie, das war die Studie, die in Auftrag gegeben worden ist, um die Funktionsfähigkeit des E-Passes festzustellen, wurde schon aufgezeigt, dass Frauen beispielsweise signifikant mehr Probleme haben mit diesem Fingerabdrucksensor. Die werden einfach schlechter erkannt. Das hat physische Probleme. Also Constanze Kurz hat mal gesagt, das können die langen Fingernägel sein, dass sie nicht auf den Sensor kommen. Das können aber auch andere Gründe sein. Hauptsächlich liegt das daran, es wäre ein Argument, dass die Systeme natürlich eher von Männern entwickelt und auch getestet worden sind. Meistens sind es die Entwickler selber, die mal sagen, oh ja, funktioniert ja, und das nicht bei allen Altersgruppen ansehen. Ältere Menschen, die natürlich eine ganz andere Hautstruktur haben, werden dann ebenfalls ausgeschlossen. Das heißt, plötzlich funktioniert diese Technik nur für einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung. Und damit diskriminieren wir in einem Sinn, der nicht intendiert war in der Biometrie, aber der selbstverständlich ein Problem darstellen könnte. Wenn es eben nicht so einfach ist für einen bestimmten Teil der Bevölkerung zu bezahlen, Zugang zu erlangen oder wie auch immer.
Ja, Ben Schwan.
Ja, ich habe da noch einen kurzen Einwurf bezüglich der Retina-Erkennung. Über die haben wir ja jetzt nur so ein bisschen am Rande geredet. Es ist auch so, dass sich biometrische Merkmale mit dem Alter eben verändern. Ja, da gab es eine interessante Studie in den USA, wo man geguckt hat, wo gibt es denn da Änderungen bei der Retina-Struktur und wie häufig muss man sich dann quasi nochmal enrollen, so wie man das nennt, Enrolling, also der Prozess, wo dann wirklich die Retina dann abgenommen wird, damit Identifikation dann später möglich ist. Das heißt, letztlich
also, läuft das darauf hinaus. Also wo diese Zuordnung stattfindet, dieses Retina-Muster gehört zu Ben Schwan.
Gehört zu dieser Person, ja. Genau. Also letztlich läuft das dann darauf hinaus, dass wir quasi dann irgendwie alle 5 Jahre irgendwie zur Abnahme der biometrischen Merkmale irgendwie müssen. Mich erinnert das dann ein bisschen daran, was passiert, wenn man eben verhaftet wird. Wir haben auch eben geredet über Sachen wie irgendwie Leberschaden, dass das Gesicht sieht anders aus oder Narben und so weiter. Das ist ja alles, was unter die sogenannten besonderen Kennzeichen fällt. Also quasi das, was man benutzt hat, um eben Kriminelle zu identifizieren. Und das ist das Problem. Das wird wirklich hier vermischt. Ne? Früher war es eben so, Fingerabdrücke wurden nur genommen von Kriminellen oder Verdächtigen zumindest. Und jetzt läuft es eben darauf hinaus, dass es eben von jedem passiert. Und das ist natürlich auf Dauer gesehen wirklich ein Problem, weil wenn Daten einmal da sind, und das haben wir jetzt im Rahmen auch der NSA-Affäre und so weiter auch wirklich gelernt, dann werden sie auch verwendet. Es läuft darauf hinaus, dass wirklich alles, was da ist, auch verwendet wird, weil es eben offensichtlich immer noch den menschlichen Sicherheitsbedarf gibt und die Leute dann irgendwie sagen, je nach politischer Couleur, wir müssen das nutzen, um Leute zu schützen. Ne? Entsprechend ist das natürlich eine Entwicklung, die man wirklich sehr, sehr genau beobachten muss. Und ich stelle mir ein bisschen die Frage, ob eben die Institutionen da sind, die das auch wirklich tun können. Vom politischen Willen schon mal ganz abgesehen.
Bevor wir noch auf diese grundsätzlichen Abwägungen nochmal zu sprechen kommen, Sicherheit versus Privatsphäre, vielleicht noch kurz einen Blick auf so ein paar biometrische Merkmale, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen und den Leuten vielen nicht so oft bewusst ist, wie zum Beispiel Unterschrift. Also G-Muster hatten wir jetzt schon, Herzschlagmuster, die erfasst werden. Aber Unterschrift, nicht nur als Unterschrift, sondern eben auch quasi Fraunhofer forscht, glaube ich, daran, nicht nur zu gucken, wenn ich auf einem Display unterschreibe, sind die Bildpunkte wirklich dort, wie sie auf meiner Vorlage auch dort sind, sondern die messen auch quasi das biometrische Merkmal Unterschrift anhand der Dynamik und der Geschwindigkeit, wie geschrieben wird.
Ja, also man soll dann quasi eine PIN ersetzen so ein bisschen, beziehungsweise, also es ist ja sehr unsicher, wenn man EC-Kartenzahlungen macht, nur mit Unterschrift. Ne? Da guckt niemand wirklich drauf und das wird kaum verglichen und man überlegt dann unterschreibt man eben auf so einem Sensor quasi und dann wird eben anhand der Dynamik der Unterschrift einfach geguckt, ist das wirklich die Person? Und das ist natürlich jetzt, klingt erstmal natürlich ganz nett.
Aber auch hier wieder, Handschriftenerkennung war ja auch ein klassisches Feld der Kriminalistik. Aber nicht nur der Kriminalistik, sondern auch in totalitären Systemen. Um mal zu gucken, wer hat denn diesen anonymen Brief geschrieben oder wer ist denn Mitverschwörer? Also vielleicht die politische Dimension, die sich dann zeigt, wenn diese Systeme missbraucht werden. Also dass es ausgeweitet wird, das anfängt bei Kriminellen, dann sind es plötzlich Andersdenkende, die sich irgendwie verdächtig verhalten, die dann auch mit erfasst werden und schließlich einfach ganz knallhart die Biometrie dann am Ende ein Herrschaftsinstrument darstellt. Also das Wissen darüber, wie man diese Systeme einsetzt.
Inwiefern?
Wenn man eben zum Beispiel jemanden vorgeblich, der einfach nur sein Telefon entsperren möchte, diese Daten aber, diese Fingerabdruckdaten einfach schon mal in eine Datenbank speichert, auf die der Staat Zugriff hat. Was ja jetzt zum Beispiel der Fall ist. Also man kann nicht nachvollziehen, wohin diese Daten gelangen.
So, ich müsste da noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Also was wir bisher festgestellt haben, ist, es gibt diverse biometrische Systeme, die offenbar alle, wie so viele Systeme, nicht hundertprozentig sicher sind, sondern Biometrie arbeitet per se mit Wahrscheinlichkeiten und irgendein Algorithmus, Computersystem muss entscheiden, ist diese Wahrscheinlichkeit, mit der Fingerabdruck A jetzt mit dem mit B übereinstimmt, reicht mir die, um zu sagen, ja, die stimmen überein oder reicht mir das nicht und ich lehne den oder diejenigen ab. So, also diese inhärente Grauzone wohnt dem inne und das kriegt man auch nicht weg. So, das steht fest. Das heißt, es gibt da keine hundertprozentige Ja-Nein- oder Binärentscheidung. Gleichzeitig haben wir gesagt, wenn es um sowas geht wie Identifizierung, also Leute rausfiltern aus großen Massen, brauche ich Datenbanken, mit denen ich die Bilder, die ich scanne, vergleichen kann. Das heißt, da fallen große Daten an. Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wo jetzt da das große ethische Problem ist. Vielleicht müssen wir uns darum noch mal ein bisschen kümmern.
Ja, vielleicht fangen wir ganz grundsätzlich an. Es hängt vom Menschenbild ab. Also man ging ganz viele Jahre von Annahme aus, dass es ethisch nicht zulässig ist, einen Menschen irgendwie zu berechnen. Man ging davon aus, der Mensch ist einzigartig und die Würde des Menschen ist unantastbar und wir wollen einen Menschen nicht mit einem anderen Menschen vergleichen können. Das ist ja, in der Schule hat man ja immer diese Aufgaben, man hat irgendwie 2 Leute auf 2 einsamen Inseln, man kann nur einen retten und diese ganzen ethischen Dilemmata leben davon, dass wir keine Abwägung treffen dürfen, das eine Leben gegen das andere Leben zu tauschen.
Na gut, jetzt, aber das gut. ist, Menschen miteinander ist, vergleichen und das eine Leben gegen das andere zu tauschen
und,
ist
und genau, noch was und, das, anderes. Und das ist jetzt genau die Frage, ob wir uns nicht dahin entwickeln, ob wir nicht uns unsere Person verdoppeln, ob wir plötzlich nicht uns angucken, also ob sie nicht den Stefan Ulrich, sondern meine biometrischen Merkmale plötzlich nehmen und vergleichen. Und dann habe nicht ich die Zugangsberechtigung, wenn ich da stehe, weil wenn er ein Pförtner wäre, der würde mich erkennen, selbst wenn ich mir die Handkuppen irgendwie durch ein Schweißgerät aus Versehen verbrutzelt hätte, würde er mich trotzdem reinlassen. Oder ein Computersystem, das sagt, deine Fingerabdrücke sind nicht lesbar, deswegen lasse ich dich nicht herein. Das heißt, plötzlich ist es gar nichts mehr wert, was ich bin oder wer ich bin, sondern nur, habe ich Daten von dir? Entsprechen die Daten von dir dem, was bei mir im System gespeichert sind? Und das halte ich für ein ethisches Problem, dass der Mensch komplett aus dem Fokus gerät. Nur noch die Daten, die wir über einen Menschen haben, verarbeitet werden und dann...
Okay, also das ist interessant insofern, als dass sozusagen biometrische Merkmale sind sowas wie oder in ihrer Vision, in ihrer Befürchtung sowas werden wie die Abstraktion des Menschen. Also es wird sozusagen bei von bestimmten Systemen vom Menschen an sich abstrahiert und der Mensch wird reduziert auf seine maschinenlesbaren biometrischen Merkmale wie Fingerabdruck, Iris, Stimme, Handfläche, Gangbewegung. Und wenn eine oder alle dieser Bedingungen stimmen, ist der Mensch egal, sondern man guckt nur noch, stimmen diese Bedingungen, stimmen die Merkmale, ja oder nein. Das ist Ihre Befürchtung.
Das ist meine Befürchtung und meine Befürchtung ist, dass es viele Menschen gibt, die bei denen diese Daten nicht genau ausgelesen werden können, beispielsweise zufällig durch einen Unfall oder auch grundsätzlich nicht, weil sie die nicht haben.
Aber dann würde ich argumentieren, wie die National Rifle Association nach dem Massaker in den Schulen zu sagen, oh, wir haben ein Schussproblem, dann brauchen wir mehr Waffen. Also dann könnte man noch argumentieren, wenn der Daumen nicht funktioniert, dann nehmen wir die Iris und die Stimme noch dazu und die Gangbewegung und die Unterschrift und einer davon wird schon passen und wenn 3 von 5 passen, dann bist du es.
Natürlich, wir können alle Grundrechte, die wir haben, missachten und das völlig umdrehen. Wir können von einem super Grundrecht von Sicherheit ausgehen und dann beispielsweise das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einfach darauf verzichten. Gut, so kann man argumentieren, aber wenn man doch verfassungstreu und ethisch-moralisch argumentieren möchte, dann heißt es doch, ich habe die Hoheit über meinen Körper. Und ich darf darüber bestimmen, wer welche Daten von mir hat. Wenn ich mir einen Vorteil davon erhoffe, dann gebe ich sie ja wahrscheinlich freiwillig weg. Das ist vielleicht noch ein Problem, das man ansprechen muss, aber es ist immerhin eine Freiwilligkeit. In dem Moment, wo es zum Zwang wird, eben weil es in einem Pass verordnet ist, andere Nationen haben schon längst ihren Fingerabdruck im Pass. Deutschland hat ziemlich lange damit gewartet, eben weil sie in der Geschichte ein so dunkles Kapitel haben, wo einfach die systematische Erfassung von allen Menschen auf ihre besonderen Merkmale hin zum Negativen ausgenutzt worden ist.
Aber Ben Schwan, wenn die Systeme doch zumindest von zweifelhafter Zuverlässigkeit sind und diese Sicherheitsversprechen nicht hundertprozentig haltbar sind und es ethische Bedenken gibt. Warum greifen diese Systeme trotzdem immer mehr Raum? Warum führen Staaten sie in Pässen ein? Warum tauchen sie an Flughäfen auf? Warum sind die werden die immer allgegenwärtiger?
Also wir haben den einen Punkt, das ist das sogenannte Sicherheitstheater. Das ist ein sehr schöner Begriff, den der Sicherheitsexperte Bruce Schneier geprägt hat, ne? Dass man einfach guckt, wir wollen was machen, das dann gegen die bösen Terroristen oder die bösen Kriminellen hilft und dann machen wir das jetzt mal. Ne? Das ist das Videokamera-Argument, das aber dann in der Praxis möglicherweise dann tatsächlich nicht funktioniert. Das ist die eine Sache. Die andere ist, wir gewöhnen uns langsam, aber sicher einfach an diese Verfahren. Wenn man einem Menschen, der in den 80er Jahren sozialisiert wurde, beispielsweise erklären würde, was wir Leute heute freiwillig alles bei Facebook preisgeben, der würde wirklich aus dem Fenster springen. Also es ist eine Gewöhnung über ein Ding, das Bequemlichkeit heißt. Sachen sind irgendwie nett. Wenn ich meine Freunde auf Facebook finde, muss ich mich nicht mehr irgendwie in die Innenstadt begeben. Wenn ich irgendwie bestimmte Leute treffen will, die irgendwie meinen Interessen entsprechen und dann muss ich eben selber meine Daten abgeben, damit mich andere Leute dann wieder finden. Andere Nummer mit dem iPhone, 4-stelliger PIN-Code ist nicht so ganz sicher und ist eigentlich unbequem, muss man dauernd eingeben. Dann lieber einfach einen Schritt machen mit dem Daumen auf den Home-Button. Offen ist das Ding. Das heißt, es sind Bequemlichkeitsfaktoren und Gewöhnungsfaktoren und das Problem ist, dass wir halt quasi blind in diesen Überwachungsstaat irgendwie geraten. Was jetzt als Endkomponente einfach fehlt, ist jemand Böses, der das dann auch wirklich dann ausnutzt. Und das Problem jetzt auch mit der NSA-Geschichte ist ja, viele Leute sind erschreckt, gezeigt, was da alles passiert, aber irgendwie haben sie für sich selber keine Auswirkungen zu spüren. Das heißt, sie lesen das, finden das schrecklich oder haben dann irgendwie das, was sie sowieso gedacht haben, oh Gott, das ist wirklich so, ne? Aber irgendwie stört es dann doch nicht und die Bequemlichkeit ist da, man macht das Internet irgendwie weiter, man hört nicht auf, geht nicht auf die einsame Insel, stellt den Strom nicht ab, weil man braucht es einfach. Das heißt, wir gewöhnen uns dran, ja, und dann ist es irgendwann passiert und es gibt irgendwie keine wirkliche Instanz, außer solchen wirklich guten Vereinigungen wie dem Chaos Computer Club oder der IFF in den USA, der Netzbürgerrechtsorganisation, die uns dann wirklich auch sagen, guckt doch mal, passt doch mal auf, was ihr da überhaupt macht. Und die Frage ist halt, wer das gesetzgeberisch irgendwie dann machen könnte. Es ist einfach so, dass der Sicherheitsstaat einfach davon profitiert. Das heißt, von dem können wir nicht erwarten, dass er sagt, hört doch mal auf damit. Insbesondere, wenn dann beispielsweise die Liberalen nicht mehr in der Regierung sitzen, das, was davon übrig war. Zuletzt Leuthäuser Schnarrenberger beispielsweise hat sich intensiv dagegen ausgesprochen, gegen bestimmte Verfahren. Und das ist einfach das Problem. Wir laufen da rein, es gibt niemanden, der was dagegen sagt. Und wenn dann wirklich ein Skandal mal passiert, ist der schnell vergessen.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir kümmern uns heute um Biometrie vor und vor allen Dingen die Nachteile. Im Studio sind Stefan Ulrich, Informatiker von der Humboldt-Universität in Berlin, und aus Norwegen zugeschaltet ist der Technikjournalist Ben Schwan. Ben Schwan hat eben eine ganze Menge von Punkten angesprochen, auf die wir auch nochmal eingehen sollten. Das eine ist diese praktische und theoretische Ebene. Also angesprochen ist, es gibt sehr viele Menschen, die das nutzen. Bei Facebook freuen sich viele, dass ihre Freunde erkannt werden, dass sie erkannt werden. Beim iPhone ist es vielleicht so, dass die Leute sich freuen, dass sie das leicht entsperren und zuschneiden können. Es gibt viele, viele Vorteile. Stefan Ulrich hat ethische Bedenken angemeldet. Aber gibt es denn praktische Fälle, in denen biometrische Daten missbraucht wurden, Stefan Ulrich?
Da ist immer die Frage, was bekannt wird und ob das dann wirklich die biometrischen Daten, die dazu geführt haben. Also ganz oft ist es ja so, bei Facebook gab es jetzt vor kurzem erst diese Initiative von Facebook selbst, ist das ein Fake-Profil? Also ist das ein Profil, das nicht einer wirklichen Person gehört? Und dazu haben sie einfach Fotos den Facebook-Freunden geschickt und gesagt so, sag mal, ist das wirklich der Philipp? Und dann hat man das getaggt. Also man hat dann hingesagt, ja, das ist der Philipp zusammen mit dem und dem und so weiter und so fort. Und so konnte Facebook gar nicht durch Biometrie, sondern in dem Fall durch die Facebook-Freunde feststellen, ist das wirklich die und die Person? Da ist dann der Schritt, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, ist dann der Schritt zu einem Fahndungsfoto, was dann einfach rumgereicht wird. Wir suchen die und die Person, kann jemand sachdienliche Hinweise geben und so weiter und so fort, ist ganz kurz. Und wenn man das noch aufbereitet, also mit Biometrie, und dann sagt schon, man hat schon eine Auswahl von zum Beispiel 10 Personen, aus denen man dann auswählen kann. Das ist auch, glaube ich, die Zukunft auf das, was sich dann hinentwickelt, dass man eine Vorauswahl hat durch eben die Analyse von großen Datenmengen, und dann ist wahrscheinlich am Ende immer noch ein Mensch oder ein Sicherheitsapparat oder wie auch immer da. Aber das halte ich schon für ein Problem, nämlich welcher Algorithmus führt dazu, dass ich in dieser Datenbank überhaupt erst auftauche, weil ich bin ja ein unbescholtener Bürger bis zu dem Moment, die 9 anderen, die zum Beispiel kein Verbrechen begangen haben. Und das ist genau die Umkehrung der Unschuldsvermutung. Wir sagen, wir haben 10 Verdächtige, dabei waren 9 davon überhaupt nicht verdächtig, sondern der Algorithmus hat aufgrund einer Ähnlichkeit mich damit reingeschmissen.
Und ist das noch Theorie oder Praxis?
Das ist Praxis. Also das ist Praxis schon, zu zeigen, wo sind die Ähnlichkeiten bei Daten, dass Unschuldige mit überwacht werden. Wir hatten es bei der Überwachungsdebatte natürlich, wenn ein ganzer Bahnhof überwacht wird, sind dann natürlich auch die Unschuldigen, die da mit sind. Der Kommunikationspartner. Sie als Journalisten müssten ja eigentlich noch viel mehr aufschreien als alle anderen. Sie sind darauf angewiesen, dass sie, wenn sie recherchieren und mit Leuten in Kontakt stehen, dass sie nicht abgehört werden. Ich meine, sie gelten als Korrektive, als vierte Macht im Staat, wenn der Staat das unterläuft, halte ich das für ethisch, moralisch und politisch bedenklich.
Einen zweiten Punkt, den Ben Schwan angesprochen hatte, war sozusagen, wer soll etwas dagegen tun? Jetzt gibt es seit 2008, glaube ich, eine Verfassungsbeschwerde, initiiert von Juli C. und noch jemand anderem gegen den E-Pass, also den Reisepass mit dem verpflichtenden Fingerabdruck drin. Die schmort seit 2008 beim Bundesverfassungsgericht. Warum passiert da nichts? Weiß man das?
Sie hatten es auch schon vorher gesagt, das Argument war ja zunächst, wir haben ja noch einen anderen amtlichen Lichtbildausweis, den Personalausweis, und da sind diese Daten nicht gespeichert, also wir können ausweichen. Inzwischen können wir nicht mehr ausweichen. Ich weiß nicht, wie der damalige Stand war, und so werden die Gerichtsverfahren wahrscheinlich dann auch immer durch sich die Instanzen ziehen und wieder aufgerollt werden und so etwas. Das ist das dahinterliegende Problem. Vielleicht, wie Ihre Frage auch suggeriert, man sieht, dass das ethisch-moralische Problem nicht mehr, dass Menschen systematisch erfasst werden in einer Kartei, ob man die Datenbank nennt oder Akte oder wie auch immer, nach Merkmalen unterschieden werden, dass sie in Weltbevölkerung in Gruppen aufgeteilt wird, dass das kein ethisch-moralisches Problem an sich ist, allein wenn man das beschreibt, sondern fragt, wieso, wo ist denn das Problem, wenn ich halt weiß, ich bin da und da. Das zeigt, dass da vielleicht eine Verschiebung stattgefunden hat und die ist nicht technisch anzugehen. Also es gibt technische Selbstverteidigung, digitale Selbstverteidigung, aber ich denke, das ist ein politisches Problem und es ist ein Problem der Haltung.
Aber beschreiben Sie das doch mal. Also bleiben wir ruhig mal ein bisschen bei dieser ethischen Frage, weil die ja auch schon hinter vielen einfach schwebt. Wenn wir davon ausgehen, dass diese biometrischen Systeme immer ubiquenter werden, immer allgegenwärtiger werden, wenn wir sehen, es werden an immer mehr Orten und an immer mehr Maschinen biometrische Merkmale von uns erfasst, sei es das Kfz-Kennzeichen, sei es unser Gesicht, sei es der Fingerabdruck, sei es die Stimme, wenn ich mit Siri spreche, sei es mein Foto bei Facebook oder Google, es werden immer mehr biometrische Daten mit gesammelt, die sehr eindeutig mit mir verknüpft sind. Dann sagen Sie, diese biometrischen Daten sind eine Abstraktion des Menschen. Sie sind sozusagen, es geht nicht mehr um den Menschen, es geht nur noch so um so ein paar Merkmale, die er mal oder sie mal hinterlassen hat. Es geht da nicht mehr um den Menschen. Und so könnte man die Menschheit oder Bevölkerung oder Menschen an sich nach diesen Merkmalen gruppieren und diskriminieren. Okay.
Es sind zwei Argumente, die Sie gerade zusammengeschmissen haben. Das eine Argument, das hat Josef Weizenbaum, berühmter Computerpionier, mal so ganz prägnant auf einer Podiumsdiskussion gesagt. Wenn eine technische Entwicklung dargestellt wird, kommt ganz oft so der Fall, ja, das ist jetzt so. Sie haben es ja auch gerade gesagt, das ist so und die Entwicklung ist so, als ob das nicht menschengemacht ist. Es sind Techniker, die diese Systeme herstellen. Es sind Informatikerinnen, Informatiker, die diese Technik programmieren. Und wenn sie dieses Bewusstsein nicht haben, was sie da eigentlich tun, das ist das eigentliche Problem. Dass es dann irgendwie eingesetzt wird und ausgenutzt wird, dann ist es ja eigentlich fast schon zu spät. Deswegen ist unser Ansatz eigentlich schon fast früher, in der Ausbildung anzufangen. Warum ist ein Informatiker mehr als ein Programmierer? Es ist ein Programmierer, der über den Tellerrand hinausguckt, mit geisteswissenschaftlichen Methoden, auch ethischen Methoden an ein Problem herangeht. Also das ist das eine Argument. Dieses, es passiert nicht einfach. Menschen stellen diese Technik her und Menschen nutzen diese Technik aus. So, das ist das eine. Und das andere ist die Tatsache, dass ein Mensch überhaupt so maschinell verarbeitet wird, dass man sagt, du bist Nummer K17-3. In den ganzen dystopischen Romanen werden die Figuren ja ganz oft nur mit einer Nummer beschrieben oder einem Barcode, weil ja damals so hip war. Jetzt würde man sagen, mit einem RFID-Code. Das war mal ein ethisches Problem, dass man jemanden auf eine Nummer reduziert hat. Das scheint inzwischen gang und gäbe zu sein.
Interessiert heute auch keinen mehr.
Genau, deswegen meinte ich ja, das ist ein Problem der Haltung. Das ist so die andere Frage. Das Problem der Haltung ist eine gesamtgesellschaftliche Haltung. Da bin ich als Informatiker und der auch Informatik lehre, kann ich nur einen Teil angreifen. Deswegen konzentriere ich mich eher darauf, auf die Personen, die diese Technik herstellen und programmieren. Das wäre sozusagen mein Ansatzpunkt. Aber es gibt so Gruppen wie eben den Chaos Computer Club oder andere Bürgerrechtsgruppen, Aktivisten, die genau eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung betreiben.
Genau, aber das sind zwei wichtige Punkte, die Sie genannt haben. Ich will auf beide eingehen. Zunächst mal auf den einen, nämlich Sie sagen, dass sich die Haltung oder sagen wir mal so die Einstellung geändert hat. Zunächst zu ein Mensch wird eine Nummer, auf eine Nummer reduziert. Das ist heute so, das interessiert keinen mehr. Da regt sich keiner mehr drüber auf. Jetzt ist es so, bleiben wir nochmal bei der Annahme, die biometrischen Systeme werden sich vermehren. Da sagen Sie, es ist ein ethisches Problem, aber irgendwie kümmert das keinen. Was ist denn Ihr Argument, um Leute darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, noch kümmert euch das nicht, ihr müsst euch aber kümmern, weil es eine Gefahr ist?
Na, das ist das klassische Argument der naiven Aufklärung, wenn man so will. Also die Hoffnung ist, man zeigt darauf, es gibt ein ganz tolles Märchen, des Kaisers neue Kleider. Und die meisten Leute lesen es nicht bis ganz zum Ende, weil alle kennen die Geschichte, der Kaiser lässt sich neue Kleider weben, aber die sind in Wahrheit natürlich nicht vorhanden. Und so stolziert er nackt durch seine Untertanen. Plötzlich ruft ein kleines Kind auf und sagt, der Kaiser, der hat ja keine Kleider an, er ist nackt. Und viele denken, die Geschichte ist dann zu Ende und Moral der Geschichte heißt, ach ja, hat sich für dumm verkaufen lassen. Aber nein, die Geschichte geht weiter. Im letzten Satz sagt er, was soll's, nun muss ich aushalten, dreht sich um und seine Assistenten tragen ihm die Schleppe, die nicht vorhanden ist, hinterher. Weil was soll er machen? Die Prozession geht weiter. Alle wissen, es hat keine Kleider, aber die Diener, die dafür angestellt wurden, die Schleppe zu halten, die tragen die Schleppe weiter.
Und was bedeutet das jetzt für die Biometrie?
Na, das vielleicht sollten wir an der Stelle auch den Hörer einfach selber denken lassen. Also ich möchte das ja auch nicht vorschreiben, weil was ist genau der nächste Schritt? Also jetzt ist sozusagen, alle Karten sind auf dem Tisch, alle Bedenken sind vorgebracht und was ist die Konsequenz? Und ja.
Da ist Ihr Argument, das wäre der zweite Punkt, auf den ich kurz noch eingehen wollte. Sie sagen, es ist menschengemacht. Und man muss nicht in jedes System ein biometrisches System einbauen. Das muss nicht sein. Das kann man vermeiden. Man kann nach anderen Techniken suchen. Glauben Sie denn, das ist noch aufzuhalten?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass noch aufzuhalten ist. Also wahrscheinlich wird es eher durch solche schrillen Fälle wie die Überwindung dann geschehen, dass es dann eingestellt wird. Aber ich denke, nichts ist in Stein gemeißelt, gerade in der Technik nicht.
Ben Schwan, glauben Sie, dass so diese biometrischen Systeme noch, sag mal, aufzuhalten sind oder ist die Verbreitung ein Naturgesetz?
Also ein Naturgesetz ist es definitiv nicht. Allerdings muss man sich jetzt angucken in der Apple-Geschichte. Apple hat bisher noch mit keinem Wort reagiert auf diesen Hack. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das auch so bleibt. Das iPhone hat sich, das neue 5S hat sich enorm gut verkauft, zusammen mit dem anderen neuen 5C, 9 Millionen Mal. So viel haben das noch nie Leute irgendwie am ersten Wochenende gekauft. Und die Problematik ist einfach, vielleicht passiert einfach nichts. Ne? So ein bisschen wie mit der Piratenpartei. Irgendwie Netzpolitik war dann mal ein Thema und jetzt sind sie nicht in den Bundestag gekommen, haben kaum mehr Stimmen. Dann ist das plötzlich nicht mehr interessant. Also es ist wirklich so, ich habe manchmal das Gefühl, was muss noch passieren, bis Sachen als Skandal begriffen werden. Früher guckte man irgendwie auf den Spiegel in der Woche, die Zeitschrift, den Spiegel. Was ist denn los passiert? Was war da? Da war ein Skandal und dann gab es Konsequenzen. Heute ist es teilweise so, dass einfach die Konsequenzen ausbleiben. Man sitzt gerne aus. Und dann bleibt es so. Und die Frage ist dann halt, wann passiert dann wirklich der richtig schlimme Skandal oder läuft es darauf hinaus, dass einfach irgendwann der einzelne Bürger das spürt und dann das eigentlich dann auch wieder niemanden interessiert. Also es ist wirklich ein absolutes Dilemma. Wir haben alle Informationen, wir haben alle Möglichkeiten, politisch gesehen, was dagegen zu tun, machen es aber nicht.
Das Verzweifeln der Wissenden am Volk, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir müssen hier leider an der Politik. Wir müssen leider
empört zum euch, könnte man vielleicht noch hinterherrufen.
Ja. Ja, wir müssen leider zum Schluss kommen, aber wir werden dem Skandal sicherlich auch nachspüren, wenn er sich denn darstellt. Das war das Breitband im Deutschlandradio Kultur zum Thema Biometrie. Vorteile, aber vor allen Dingen eben ethische Bedenken, die mit dieser Technik verbunden sind. Bei mir im Studio zu Gast war Stefan Ulrich. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin Informatik in Bildung und Gesellschaft und beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Ethik in der Informatik. Und aus Norwegen zugeschaltet war der Kollege und Technikjournalist Ben Schwan. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Wie immer gibt es die Aufnahme, ein paar Links und das Audio als Podcast auf der Seite breitband.deradio.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Auf bald. Tschüss. What the fuck it all means anyway? So I thought I'd tell you how many times I've tried just to find
out to some place we don't know, some place far away from my head. Wanna get out from the pavement, take our clothes off and yell a while.